Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Ach, an der Elbe könnte ich für immer sitzen und lesen.
MSV!
Digga, die Baustelle ist hier auch für immer einfach.
Die Sportnews lese ich immer zuerst.
In Silbersack gehe ich schon immer.
Auf dem Bunker haben sie jetzt einen Park gebaut.
Das Ding bleibt für immer.
Für immer?
Für immer.
Abendblatt auf dem Handy, in der Bahn, zu Hause, beim Kaffee, als Podcast auf dem Ohr. Abendblatt? Eigentlich immer.
Hamburg für immer. Hamburger Abendblatt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die sich in der Welt der Podcast fast so gut auskennt wie in der Welt der Beziehung und, sagen wir es, wie es ist, in der Welt der Sexualität. Gerade ist die 100. Folge ihres Sex-Podcasts für Erwachsene erschienen mit dem schönen Titel Ich frage für einen Freund. Diesen Podcast macht sie zusammen mit dem wunderbaren Kollegen Hajo Schumacher. Und jetzt gestehe ich es, der Freund bin ich. Beides, aber so ein bisschen irgendwie, deshalb wird auch immer der Lars da genannt. Ich frage für meinen Freund Lars. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass wir heute über eine einmalige Erfolgsgeschichte sprechen und über eine, wie ich finde, einmalige Frau. Ich freue mich auf die Hamburger Sexologin Katrin Hinrichs. Liebe Katrin, 100 Podcast-Folgen. Da müssen wir der Transparenz wegen sagen, tatsächlich ist das eine gemeinsame Idee damals gewesen. Wir haben uns kennengelernt durch die liebe Freundin Yvonne von Stempel vermittelt. Und wir haben, dann hast du mir so ein bisschen was erzählt über das, was du tust. Und ich wollte damals irgendwie, ich dachte, es wäre cool, einen Sex-Podcast beim Abendblatt zu haben. Dann haben wir Hajo Schumacher dazu geholt. Und die Idee für, ich frage einen, für einen Freund. Ich glaube, es war eine Idee von Hajo Schumacher, der Namenstitel, oder? Was meine ich? Ich weiß es gar
also,
nicht.
Also, Lars, ich glaube, das war so. Das war wirklich deine Idee. Das muss ich jetzt sagen. Nicht nur, weil ich hier sitze und okay. Ich freue, mit dir zu sitzen. Ich weiß noch genau, wir saßen zusammen im Zug. Und wir sprachen darüber, was ich so mache, durch ja. Yvonne von Stempel, genau richtig. Und dann hast du gesagt, aha, mhm. Und dann hast du gesagt, jetzt habe ich eine Idee, ich kriege dir die Einladung für die große Funke-Sommerparty. Ich dachte schon, hups, die meinen mich, ist ja irre, wie kommt das? Und natürlich ich sofort hingesaust. Und da hast du gesagt, pass mal auf, Katrin, da steht Hajo Schumacher und mit dem machst du Sex-Podcast. Und ich sage, oh, what? Weil Sex-Podcast, das heißt ja auch sprechen. Mhm. Und ich bin ja von Haus aus eher ein Schnellsprecher, eigentlich nicht unbedingt ideal fürs Podcast. Und dann kam der so nett und freundlich auf mich zu und ich dachte, Mensch, den Kerl kenne ich doch. Ich wusste genau, wo der herkam, vom Spiegel. Ich hatte den bei uns auf dem Hof schon gesehen, aber ich habe mit dem nie ein Wort geredet. Und da dachte ich, oh Gott, das ist so viel Mensch und so, der ist so cool mit so einer Stimme und der kennt sich so aus. Ich war erst so ein bisschen piepsig. Aber Lars, es war ehrlich gesagt für mich eine totale Veränderung meines Lebens.
Ja, und darüber sprechen wir und fangen natürlich aber erstmal mit alles verstehen einmal an mit der Frage, die sich wahrscheinlich jetzt jeder sofort stellt. Wie kommt man auf die Idee, Sexologin und was sagt man? Man sagt Sexologin, man kann aber auch Sextherapeutin sagen.
Ja, ne? Vielleicht ist das einfacher. Genau. Sextherapeutin können die Leute sich eher was anfangen. Und ich bin in Wahrheit ja noch klinische Sexologin. Ich habe ja diese Ausbildung noch gemacht. Das bedeutet, dass ich mich mit den ganzen Störungsbildern auch auskenne. Mhm. Was oft sehr von Vorteil natürlich ist.
Mhm. Aber wie kommt man da auf die Idee, es ist ja nicht so, dass man wenn man mit 15 gefragt wird, was willst du mal werden, dann sagt, ja, also ich glaube, ich werde schon Sexualtherapeutin.
Ja. Weißt du, das ist ganz verrückt. Ich sag's jetzt mal, wir sind ja unter uns, ich darf's mal so sagen. Ich hatte ja schon eine Arbeitszeit. Ich war hier bei Springer bei Springer damals als Trainee nach dem Studiumgang BWL und fand das alles ganz gut und so ganz interessant. Dann kam zum Glück das erste Kind dazwischen, wo ich wirklich glücklich war, habe gesagt, ja, das ist wunderbar. Dann wollte ich aber nicht zurück, obwohl die mir netterweise die Tür offen gelassen hatten. Und meine Schwester machte gerade eine Castingagentur auf. Vicky Hinrichs Casting. Ah. Film- und Fernsehbesetzung. Und dann sagt sie, kannst du nicht mitmachen? Alleine schaffe ich es ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja klar. So, dann wurde ein OP-Mädchen engagiert. Das erste OP-Mädchen war wunderbar. Ja, und dann haben wir das zusammen gemacht. Und das waren interessante Zeiten, Lars. Und es waren auch keine einfache Zeiten. Meine Schwester war alleinerziehende Mutter. Also wir haben nicht aus Spaß eine Boutique mit dem Papst in Wuppertal gemacht, sondern da musste richtig gearbeitet werden. Und dann haben wir das 14, 15 Jahre gemacht und dann endete sich das.
Also zusammen habt ihr einfach Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht, genau.
Und auch Kinder. Mhm. Wir haben jetzt doppelte Lottchen haben wir mitgesucht. Meine Schwester hat damals den grünen Heinrich, der kleine Vampir. Wir haben viel mit Detlef Buck gearbeitet, weil wir kamen dann zum Glück in die Zeit der Werbung. Und da haben wir dann auch wirklich so ein bisschen Geld verdient, dass so die Sorgen von uns oder vor allem von meiner Schwester runterfielen. Und das war natürlich schon mal ganz toll. Dann konnten wir ein Studio haben. Erst musste man immer alles zusammen. Da kamen abends die schwergewichtigen Lambada-Tänzer und morgens musste das Kind noch zur Schule. Und so ging das den ganzen Tag. Und das war alles in einer Wohnung. So, und nachher ging es uns ja besser. Da konnten wir trennen, meine Schwester eine Wohnung und wir hatten ein Studio. Mhm. So, und ging das so und das ging gut. Und dann nach 14 Jahren haben uns beide angeguckt. Die hat dann irgendwie sich privat nochmal verändert. Und ich war so erst, jetzt die Kinder kannten das, dass ich arbeite. Und da habe ich gesagt, was machst du denn du jetzt? Wenn du Glück hast, hast du ja noch ein bisschen Restleben. Und dann ganz irre. Ich habe ja neben BWL noch Psychologie immer so ein bisschen mitgemacht und auch ein
Hast du auch zu Ende studiert eigentlich?
Ja. Nein, ich habe das als Prüfungsfass natürlich zu Ende gemacht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, und ich weiß gar nicht warum. Und ich schwör's dir, es war genauso. Ich bin eines Morgens aufgewacht. Ich musste ja irgendwie ein neues Leben irgendwie für mich machen und denken, was willst du alleine? Und ich wollte was alleine. Ich wollte nicht die Schwester von oder immer die Frau von. Die Gattin wollte ich nicht mehr immer geben. Mhm. Das habe ich ja lange gemacht. Und dann habe ich gedacht, eines Morgens, das mache ich. Und dann habe ich hier einen netten Urologenschwager und habe gesagt, du Christian, was meinst du denn dazu? Hey, wie kommst du denn darauf? Ja, ich habe gedacht, das ist so ein großes Gebiet, das ist so facettenreich, das ist mehr als Lust und Fortpflanzung. Das ist ja, die ganzen Grundbedürfnisse werden auch durch Sexualität und Liebe abgedeckt. Ich werde gesehen, ich werde geliebt, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Und ich war ja dann auch schon ein bisschen älter, das heißt, ich wusste, wovon ich sprach. Und dann musste ich mich erstmal organisieren. Wo geht man denn hin? Wie macht man das? Also das war ein langer Weg. Ich musste erstmal einen Heilpraktiker machen. Das war eine echte Ausbildung, wo ich nochmal richtig, weißt du, dieses Lernen. Ich habe morgens um 8 gesessen, bis mittags um 1, bis die Kinder aus der Schule kamen und habe Telefon ausgeschaltet, richtig das geübt. Und dann habe ich so Kurse natürlich besucht, wo du genau wusstest, was
man muss. Man muss erst Heilpraktiker werden?
Naja, muss man nicht. Ich wollte das. Ich bin ja natürlich dann eben so ein Fischkopf, weißt du, so eine Hamburger Buchhalternase. Was man anfängt, zieht man durch. Studium habe ich auch angefangen, obwohl ich ab dem dritten Semester wusste, so ganz ist das nicht meins, aber wer anfängt, zieht durch.
Okay.
So, und dann habe ich gesagt, wenn ich eine Praxis aufmachen wollte, und das war ja mein Ziel, ne, was ich immer sage, Lage, Ziel, Maßnahme, dann musste ich, um eine Praxis aufmachen zu dürfen, musste ich den Heilpraktiker machen und ich musste ja eine Prüfung machen vom Hamburger Gesundheitsamt. Mhm. Und da musst du alles drauf haben und das lernen. Das war so, das hatte man ja so lange hinter sich gebracht.
Wie alt warst du damals, als du es gemacht hast?
Als ich anfing, war ich 46.
Mhm. Okay. Mhm. Oh, der musste aber trotzdem, dann 46. Die Kinder waren dann schon wie alt? Die waren schon ein bisschen Tick älter.
Ja, die waren schon älter. Die Große war gerade im Gymnasium und die Kleine war noch so ein Pieps, die ging zur Grundschule.
Was hat dann dein Umfeld gesagt, wenn du mit 46 und sagst, Leute, ich habe mir überlegt, selbst der Urologenschwager dann offensichtlich ja erstaunt war. Ich habe mir überlegt, ich werde Sexualtherapeutin.
Ja.
Mit 46, das klingt, da kann ich mir vorstellen, dass viel, jetzt geht's so, ne? Irgendwie Wechseljahre, Midlife-Krise.
Ja, so, früher gibt's die Boutiquen, früher machten die Boutiquen, jetzt machen sie dies, machen sie Coach, was ist das denn jetzt? Von wegen, wenn die alte Scheune brennt, was geht da jetzt eigentlich? Die haben alle gesagt, lass die mal machen, ob die das schafft, weiß man gar nicht. Und keiner wusste auch richtig, und da muss ich sagen, ich habe mir damals gedacht, ich glaube ja so ein bisschen an die Nische und habe gedacht, wenn ich also jetzt in meinem Bekanntenkreis oder selber irgendwo ein Problem hätte, irgendwo hingehe, dann möchte ich vielleicht auch Leute haben, die mich vielleicht verstehen und die nicht so ganz anders unterwegs sind. Also ich will jetzt gar, weißt du, ich will gar keinen werten, aber es gibt ja Menschen, die kommen dann so in Strickstrümpfen und dann musst du erstmal den Namen tanzen, also übertriebenerweise. Und ich habe gesagt, das ist meine Nische und ich fand das interessant und habe dann, bevor ich mit der Ausbildung anfing, habe ich bei meiner Kollegin und Freundin inzwischen, an Marlene Henning, habe ich gesagt, so, ich bin Katrin, ich möchte genau alles wissen, was braucht man, ihr macht das ja schon 20 Jahre, was kann ich das noch lernen und was muss ich wissen und wo dies und jenes. Und dann habe ich da erstmal zwei oder ein Jahr bei ihr jede Woche gesessen und hat mir alles erzählt, was ich lernen muss, dies. Und dann habe ich mich für die Ausbildung beworben in der Schweiz. Und dann fing ja auch noch nebenbei Merseburg an. Das war das allererste sozusagen Semester, das war eine neue Einrichtung, Sexologie-Masterstudiengang. Da hatte ich mich angemeldet und die haben mich auch genommen, obwohl ich natürlich, glaube wahrscheinlich die Älteste war, weil ich hatte ja ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ich musste jetzt nicht noch sagen, ich komme mit dem Bachelor. Und da war natürlich erst so, ups, ich war wirklich, glaube ich, nicht nur Gesichtsälteste, ich war auch wirklich Altersälteste. Und das habe ich dann ein, zwei Semester mit denen gemacht und das war interessant. Die hatten großartige Dozenten. Und dann hatte ich aber die Ausbildung ja auch noch klinische Sexologie gemacht und ich wollte aber einen Abschluss machen. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, mir gesagt, Mensch, wenn ich jetzt das noch weiter, immer weiter mache und das auch noch, ja Kinder, ich will doch die PS auf die Straße kriegen, genau. Ich will doch arbeiten. So, und dann habe ich mich entschieden, den Abschluss zur klinischen Sexologin zu machen.
Wie lange hat das gedauert?
All in, würde ich sagen, fast 6 Jahre.
Wow. Weil das unterschätzt man, ich habe eine Freundin, die ist Osteopathin, war dann 7 Jahre damit beschäftigt.
Klar.
Die hat einen Tick früher angefangen als du, ich glaube mit irgendwie Anfang 40, aber die hatte dann die erste Praxis mit 50.
Ja, ja, siehst du, guck mal, und ich muss sagen, vielleicht bin ich auch mit 45, 44 angefangen, aber so, dass ich hatte meine erste Praxis, dann nachher, so dass ich schon arbeiten konnte, 48 so, da habe ich gesagt, so jetzt, aber natürlich in dem Rahmen, ich habe es ja erstmal, das sage ich mal ganz ehrlich und leise, ich habe es erstmal so ein bisschen für mich gemacht, das wussten nur meine ganzen engsten Freunde. So. Ich wollte erstmal gucken, sag mal, schaffe ich das?
Ja.
Ist das wirklich meins und wegen nur die Alte? Erstmal dies, dann Kindercasting und das und jetzt das. Was ist da denn eigentlich los? Was geht bei denen denn nicht? Das ist ja sofort die Frage. Ja. Warum macht die das? Hat die ein Problem? Die will sich selbst sozusagen auf die Schliche kommen. Nein, hatte ich nicht. Aber je länger ich das mache, Lars, ich bin so dankbar für den Job. Weil, also ich würde gern noch jünger sein, weil dann würde ich noch viel mehr machen können.
Ich muss einmal sagen, wie alt du jetzt bist, man glaubt es nicht, wenn man es hört.
Also ich bin schon so, dass ich mal sagen muss, eigentlich Alter nur noch mit Anwalt. Ich sage das immer gar nicht genau, weißt du warum? Weil ich habe ja so ganz viele junge Leute.
Achso, okay, die schickt das.
Ja, und wenn die das Gefühl haben, ich bin so alt wie die eigene Mutter, dann sagen die, nee, das mache ich ja nicht
aber
so gerne.
Aber man würde sich verschätzen, ich glaube, wenn ich jetzt schätzen würde, was ich nicht tue, man würde sich verschätzen bei dir, ne? Das ist relativ sicher,
oder? Also mal so, ich klopfe mal auf Holz und sag mal, ich mache gerne mit.
Ich freue mich dann immer so neulich, eine Bekannte meiner Frau zu Hause und die sagte dann zu mir, Lars, ich finde, auch eine ältere Bekannte, was ist älter, weiß gar nicht, wie alt sie ist, sagte, du erinnerst mich immer an meinen Sohn, du bist mein Sohn und du, ihr seid ja in einem Alter. Und das ist ja immer der Moment, wo es zählt und dann, ne? Und dann sagte, wie alt ist denn dein Sohn? Und dann sagte sie, 44. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil ich mal eben schlicht 10 Jahre älter war als der.
Also, kannst mal sehen.
Ich glaube aber, das würde bei dir, man würde irgendwas so vielleicht, wenn man weiß, ja, mit der ganzen Ausbildung, was erzählt, würde man sagen, ja, irgendwas in den 50ern müsste sie schon sein.
Ja, das ist auch so. Ne? Ja, absolut.
Irgendwas.
Ja, ja.
Oder vielleicht ist es auch Ende der 40er, man weiß es nicht.
Ja, nee, also was willst du trinken, Lars? Und aber ich sag nur mal, wenn ich dich jetzt sozusagen hier sehe und sehe dein volles Haupthaar und hast kaum weiße Haare, dann muss ich dir sagen, da hat die Dame recht. Also nicht, dass ich jetzt hier schleimen will, aber es ist so.
Wir sagen uns gegenseitig, dass wir viel jünger sind als wir. Ja. Jetzt, aber nochmal, die Reaktion, engstes Umfeld.
Ja.
Und dann wurde das Umfeld größer. Wie waren dann die Reaktionen?
Ja.
Weil es ist was anderes, wenn du sagst, Leute, ich habe mir noch überlegt, ich werde nochmal Heilpraktikerin. Oder meinetwegen Osteopathin.
Ja.
Oder ich mache eine Boutique auf oder einen Coach oder eine Buchhandlung.
Ja.
Aber Sexualtherapeutin?
Ja.
Weil ich frage mich immer, was dann bei den Leuten passiert. Passiert vielleicht auch so, oha, im positiven Konzert habe ich eine, mit der ich mal meine Probleme besprechen kann. Im negativen, oh, wie guckt die mich denn an? Sieht die, oh, da stimmt was nicht und in der Beziehung und du weißt ja.
Genau. Also erstmal war das das große Aufschrei. Wie gesagt, was ich schon sagte, was ist bei der denn los? Da stimmt hier irgendwas nicht. Auch das allernächste Umfeld hat sich sehr gewundert. Und dann muss ich dir sagen, hat sich ein bisschen verändert. Die ersten Male, als wir anfingen mit dem Podcast, haben alle gesagt, ja, das ist ja interessant. Ja, habe ich mir auch mal durchgelesen. Und die Leute lesen ja auch noch gerne. Dann haben wir auch von den Eltern immer so gehört, wissen Sie, das lese ich als erstes am Wochenende, wenn das da ist.
Wow.
Immer wieder. Und das höre ich auch letzte Woche wieder. Warum machen Sie das nicht mehr? Ich sage, wir machen das. Wir sind heute modern. Und dann, so die ersten Male haben immer so ein bisschen die Leute sich so angestoßen. Das ist doch die mit dem Sex da und so. Und dann war es immer so lustig auf einer Party. Erstmal haben alle so Tag. Und dann, wenn wir den Kleinen genommen hatten, passiert ja so, weißt du ja, Stimmung steigt, Niveau fällt. Dann haben die immer so gesagt, ach, wo wunderbar. Zu Ihnen muss ich ja nie. Und, ach, niemals. Also das würde mir fehlen. Bei mir läuft's Bombe. Dann habe ich nur gesagt, ja prima. Also ich war ja noch nie auf die Party gekommen, um über Sex zu reden. Und dann, wenn du das von einem Menschen 3 bis 4 Mal an einem Abend hörst und im zunehmenden Verlauf des Abends, oh, da habe ich schon manchmal gedacht, oh, ich glaube, vielleicht ist da sogar ein bisschen Bedarf.
Wenn man das immer wieder erzählt. Du hast dann die Praxis gemacht, bewusst in Eppendorf.
Ja.
Weil?
Ich wohne ja in Blankenese, da wohne ich auch gerne, ich liebe es sehr. Aber in Eppendorf, weil ich wollte für alle erreichbar sein, weißt du, und Blankenese ist aus der Welt und ich finde, das ist kein guter Ausschlag. Ja, entschuldige, ich sag das mal so, weil ich ja immer diese Tour fahre. Und Eppendorf, und das ist das, was ich an meinem Job so liebe, Lars, ich habe Damen, die da, oder Herren, Paare, die um die Ecke wohnen, aber ich habe auch eben durchs Abendblatt viele, die außerhalb von Hamburg kommen. So die einreisen, sag mal, wann sollen wir anreisen, wann kann ich am besten parken, also am besten nicht Dienstag, Freitag, wenn Isomarkt ist. Und durch den Podcast, und das muss ich dir sagen, was ich so irre finde, das habe ich dir eigentlich nie rückgemeldet, ich habe so viele Leute aus Süddeutschland.
Tatsächlich?
Ja, das hat sich ja ein bisschen verändert, da müssen wir noch drüber sprechen, die Arbeit der Therapeuten, und zwar wollen die dann online. Und dann sage ich mal, wissen Sie, sind Sie sicher online? Natürlich können wir gern machen, die ersten Stunden, aber ich mache ja auch Körpertherapie. Das heißt, ich gucke, wie Sie stehen, wie Sie gehen, mache Übungen mit denen. Das können wir nur bis zum gewissen Grad machen. Und dann, nein, das finde ich super. Und jetzt haben wir Sie ja mal gesehen, wie schön, Ihre Stimme kennen wir schon so lange. Wir mögen das. Das ist so nett. Natürlich kriegt man auch mal irgendwie eine Kritik von wegen, ich halte es nicht aus, Sie sprechen zu schnell. Wahrscheinlich richtig. Dann denke ich immer, oh nein, das willst du nicht mehr tun. Aber am Ende, Lars, ist man ja auch, wie man ist. Und ich kann natürlich auch zuhören, sonst könnte ich den Job ja nicht machen. Ich bin ja kein Alleinunterhalter in der Praxis. Aber das ist so toll, dass ich deswegen Eppendorf, dass ich auch vom Hauptbahnhof, die kommen aus Berlin, neulich aus Bielefeld, wo die alle hier kommen, die können da ja gut anfahren. Mhm. Hauptbahnhof, dann steigen die um, das finden die super, dann gehen die nochmal ein bisschen. Manchmal, ich hatte neulich ein Paar aus Österreich und die haben gesagt, wissen Sie was, wir haben Hotel, wir machen uns das hier nett. Und jetzt hatten wir die beiden, also hatte ich über 2 Tage die Folge zweimal hintereinander. Ach, das ist natürlich mega und Eppendorf ist immer schön. Eine Reise wert.
Du erinnerst dich wahrscheinlich noch mit Sicherheit an den ersten Patient oder war es eine Patientin?
Die erste war eine Patientin und der erste Herr, das weiß ich, werde ich nie vergessen, da mache ich die Tür auf, der hatte nur Hinrichs gelesen, der kam vom Urologen, nicht von meinem Schwager, sondern von einem Fremdurologen, und dann mache ich die Tür auf und sagte, Gott, Sie sind ja eine Frau. Der hatte nur Hinrichs gelesen.
Okay.
Und habe gesagt, ja, das ist so und das wird sich die nächste Stunde nicht ändern. Sie können trotzdem reinkommen. Kommen Sie doch ruhig erstmal rein, setzen sich hin. Und wir unterhalten uns einen Augenblick. Und vielleicht, ich habe einen guten, sehr guten Kollegen, den würde ich dann Ihnen gerne weitergeben. Aber vielleicht bleiben Sie einfach mal sitzen und wir gucken, wie geht's denn. Und das war so nett am Ende, dass der bestimmt, ich glaube, 15 Stunden da war. Und nachher war es dann auch egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Denn es geht, weißt du, es ist ja so, bei mir ist es ja so, die kommen da rein und ich höre das ja so quasi, ich bin im 3. Stock und die meisten gehen zu Fuß, die sind sportlich. Und dann höre ich, die Schritte werden immer so, oh, so schwerer. Und wenn die reinkommen, das ist so ein bisschen so, oh, dann sind die Schulter zwischen Ohren. Ich meine, wer hat gelernt, über Sexualität zu sprechen? Haben wir alle nicht gelernt. Nee, genau. Kommt ja schwerend hinzu, wir reden ja auch noch über die jungen Leute, ist auch leider so. Und dann sitzen die da und dann sage ich mal, setzen Sie sich ruhig hin, ich soll nicht mal einen Schluck Wasser bringen. ja, können Sie machen. Und dann merke ich schon, dass die so erstmal so ein bisschen runterkommen müssen.
Ich frage mich da gerade, wie kommt man dann so ins Gespräch?
Ja.
Das ist ja was anderes, wenn du bei einer Psychotherapeutin bist, dann fragt die irgendwann, was ist ihr Problem? Und hat man Angststörung oder Depression oder irgendwas so. So, und dann, oh Mann, schön, Sie kommen aus Bielefeld, hallo, hatten Sie eine gute Anreise?
Ja, genau.
Und dann irgendwann,
dann sage ich nicht jetzt mal Butter bei die Fisch, wir sind hier in Hamburg, das mache ich nicht. Aber ich sage dann meistens, Sie haben ja bestimmt eine Idee, warum Sie hier sind und wie kann ich Ihnen jetzt weiterhelfen. Okay. Oder manchmal sage ich auch, kommt drauf an, wer mir gegenüber sitzt. Dann sage ich, was ist denn Ihr Projekt? Warum? Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ah, das ist gut.
Und dieses Projekt ist so, ich will ja nicht sagen, was ist denn Ihr Problem? Weil das ist, finde ich, das ist gleich so schwer. Und weißt du, ich habe ganz oft Menschen, die einfach da sind und die wollen gerne mal über ihr Problem sprechen. Und manches Mal sind...
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Es sind auch Dinge, die vielleicht nicht geändert werden sollen, aber sie haben und das Bedürfnis, es muss mal loswerden, wir müssen es mal loswerden. Und ich weiß, ich habe ja viel gehört in meinem Leben. Und wenn da dann zwei sitzen, denen es unangenehm ist, das ging ja nicht. Ich höre mir das alles an, bleib ganz ruhig. Und manchmal, dann sagen die immer, ach Gott sei Dank, kann ich das mal alles loswerden. Und dann haben wir gesagt, natürlich, ich habe Schweigepflicht, 100%. Sie brauchen mich nicht zu grüßen. Es ist alles gut, gehen Sie einfach vorbei. Ich weiß das dann und das verstehe ich auch richtig. Und ich habe schon öfters gehabt in Eppendorf in der Kneipe neulich auch so ein Herr. Und da habe ich den nur einmal zugezwinkert und dann war der...
Aber die meisten kommen alleine?
Ich glaube, ich habe 70% alleine und 30% Paare.
Weil ich mich immer, das ist interessant mit den Paaren kommen wir gleich zu, weil ich mich immer frage, das ist aber sehr naiv, viele sexuelle Probleme könnte man lösen, wenn man einfach mit dem Sexualpartner darüber sprechen würde. Ist das eines der Hauptprobleme, dass die Leute das aus welchen Gründen auch immer, aus Scham, aus, oh, was habe ich denn da für eine Idee und das mag ich nicht sagen oder oh, dann ist sie wieder böse und so, dass sie es nicht tun?
Ja,
oder genau. Ist es naiv von mir zu sagen, wenn man offen darüber sprechen würde in einer Beziehung, könnte man wahrscheinlich ohne Therapeut auskommen?
Ja, ich glaube, vieles könnte man ohne Therapeuten, ohne Therapie fertig kriegen, wenn man, das sage ich immer, wenn man am Ball bleibt, wenn man so ein emotionales Band nicht abreißen lässt und dann, wie du schon genau richtig vermutet hast, es gibt, weißt du, so die Sexualität, wir haben ja so, das haben wir ja auch, deswegen ist das ja auch mit dem Podcast, dass wir das jetzt, die 100. Sendung machen, so toll, weil wir konnten Stück für Stück auch so ein paar Mythen mal aufräumen. Mhm. Weißt du, es gibt ja dieser Mythos und den höre ich wirklich jung von alt bis, also alle Altersstufen. Ja, Sex ist das Normalste von der Welt und wieso, das hat ja jeder und wenn wir das jetzt nicht immer haben, dann ist wohl irgendwas los, dann lieben wir uns wohl nicht mehr. Und da kann ich nur sagen, wenn es so wäre, Lars, dann könnte ich meine Bude mal gepflegt zumachen und könnte dann doch irgendwie den Namen tanzen gehen oder malen nach Zahlen. Weißt du, das würde nicht klappen. Und es stimmt als nicht. Was wir alle nicht wissen, und erstens, die Sexualität soll am liebsten immer so bleiben, wie es war. Da waren wir so verliebt und ich war so, er kam aus der Dusche, was ich immer so sage, ne? Und nachher, Idiot, lass das Handtuch auf der Erde rumliegen. So, das ist auch erlernt, Sexualität, weil zu Anfang, wenn wir verliebt sind, ehrlich gesagt, da sind wir ja auch begeistert. Da brauchen wir uns nur anzugucken, oh, herrlich. Das ist aber auch, das ist so Anfängerglück. Warum? Es ist vom Gehirn ja. Das Gehirn ist ja irgendwie irre. Das ist Dopamin gesteuert. Das heißt, Dopamin ist das Hormon des Habenwollens. Es ist von der Natur an super so eingerichtet. Wir wollen uns verliebten, wir sollen dann begeistert sein. Das geht so ein halbes Jahr, Fortpflanzung, das ist alles ganz, ganz alte Sachen ja auch. Und dann schlägt das, wenn es gut läuft, schlägt es um in Oxytocin, dann hast du Kinder, da hast du ja mindestens 15, 16 Jahre zu tun. Und dann hast du eine andere Art von Liebe. Aber die Sexualität, und das ist das, was ich denen ganz oft erkläre, die speist sich auch von anderen Dingen. Weißt du, Sex möchte Neues, manchmal Fremdes, beziehungsweise auch Verbotenes. Weil das Gehirn fängt an, sich zu langweilen. Das
und ist geht halt, der Kopf. Ich glaube, man kann es am einfachsten, hast du das noch mal erklärt, so, aber ich habe es mal immer gehört, am einfachsten so erklären, wenn man jetzt heute in ein 3-Sterne-Restaurant geht und isst da heute, ist total begeistert. Dann geht man den zweiten Tag hin, immer noch begeistert. Ja. Ab dem 5. Tag sagt man, kann ich mal was anderes essen.
So.
Das Prinzip ist ungefähr dasselbe.
Ehrlich gesagt,
ne?
Ich sage ja auch immer, bin nicht müde zu sagen, Sexualität ist ja wie ein großes Buffet. Mhm. Genau wie du sagst, du willst nicht immer die Gourmet-Küche. Du möchtest mal was anderes, was Unterschiedliches. Und weißt du, was so verrückt ist, dieser Sex zu Anfang. Also wir haben ja immer so zwei Situationen, wo die Leute alle Sex haben, wenn sie verliebt sind und wenn sie nachher Kinder haben wollen. Die fliegen ja nicht eigentlich durch die Tür, also musst du was tun. So, und wenn das vorbei ist, dann versuche ich den immer, und wir haben auch Herren, wo das jetzt so ist. Wir hatten früher, als ich anfing, war es immer so mehr die Frauen, aber jetzt wechselt es auch mal, wo die Herren sagen, Menschenskind, wir haben uns so gestritten, da kann ich doch keinen Sex haben.
Ja.
Also so. Aber, was die meisten nicht wissen, wenn ich möchte die Kinder, ich möchte den Kerl, ich möchte die Kinder. So, das habe ich mir, es ist das Herz voll. Mhm. So, das heißt, die haben ihre Genitalität aus der Emotionalität geschöpft. Das heißt, genital springt an aus dem Herzen. Aber wo soll es jetzt herkommen, Lars, wenn das Herz voll ist? Das ist überkuschelt. Die Frauen oder auch die, die zu Hause sind, die werden ja richtig übergekuschelt. Oxytocin, wunderbar. Da ist ja alles da. Warum soll ich abends dann noch den doppelten Rittbagger vom neuen IKEA-Schrank machen? Um Gottes Willen, ich habe ja genug zu tun.
Du hast recht, das ist mir jetzt, wenn man sich überlegt, das sind ja die Phasen, die Kennenlernphase, gar kein Fall. Wenn man Glück hat, geht die lange, mal so eineinhalb Jahre. Und dann kommt natürlich nochmal so ein absolutes Zwischenhoch bei allen, bei den Kindern kriegen.
Klar.
Das hat aber dann hat das natürlich eine ganz andere Dimension, wenn man während, man macht dann eben auch nicht mehr Sex um des Sexes willen.
Nee.
Aber das ist nicht recht.
Motivationsgeprägt, sage ich
genau,
dann auch.
Genau, und danach sagst du sowieso, was ist jetzt die, ja, wenn es einem Spaß macht, gut, aber es ist nicht mehr, diese beiden Hauptfaktoren fallen raus.
Das heißt, wenn diese Motivation jetzt wegbricht, was ist denn, was übrig bleibt? Dann sage ich immer zu den Damen oder auch den Herren, die kommen ja meistens an, das ist eins der größten Themen, die ich habe hier, Lustlosigkeit. Da haben wir immer einen, der möchte mehr und der eine möchte weniger, so im Laufe des Zeit.
Aber es ist immer so wahrscheinlich bei allen, oder? Es
ja,
ist immer
meistens
ein Mehrmöchter oder ein, habe ich gelernt?
Ein Mehrwoller, ein Wenigwoller, genau.
Immer, ne?
Ja, eigentlich im Großen und Ganzen. Also,
es kann sich auch mal ändern innerhalb der Beziehung.
Ja, und es kann sich auch, die Dynamik einer Beziehung kann sich ändern. Und aber das ist schon mein täglich Brot auch. Und dann guckt man sich das natürlich ganz genau an. Wie ist denn der Sex eigentlich? Und warum sagt sie, okay, O-Ton vor Tatort und ich lieg unten? Kann man so machen. Das ist, ich nenne das auch mal Nestpflege. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Nur dann denke ich immer, Mensch, wenn sie nun einmal die Woche Nestpflege machen, dann wäre es doch schön, dass man das, was man macht, versuchen zu genießen. Und das ist ja eine meiner größten oder eine meiner Hauptaufgaben auch, den Menschen zu einem genussvolleren Sex zu verhelfen. Weil das Gehirn ist ja ganz einfach. Das Gehirn macht das, weil es ist ja hedonistisch. Wir wollen Stress minimieren und Freude maximieren. Und wenn du sagst, oh, das ist jetzt so anstrengend, ich bin, und Stress ist eins der größten Themen überhaupt, weil der Körper dann gar nicht auf Sex eingelassen ist. Sympathikus, Nervensystem ist eher Flucht und Kampf. Und wenn du da liest und denkst, okay, jetzt machst du das noch, hast du erstmal Ruhe. Wo soll da auch ein Genuss sein? Und ich muss dir auch sagen, ich höre mir natürlich, dann bin ich auch mal rustikal, sage ich immer, und auch konkret, ich höre mir schon genau an, was die machen. Warum? Weil ich sonst ja nicht verstehe. Und dann höre ich auch, weißt du, rechts und links wird gedreht, wie im alten Kofferradio, und dann werden mal die Vulva angefasst und dann höher geht es los. Kann man ja so machen. Und wenn die ein System gefunden haben, wo beide was davon haben, ist das ja auch alles in Ordnung. Aber ich sehe sie ja dann erst, wenn das eben nicht mehr passt, der kleinste gemeinsame Nenner. Und da die Lust weg ist, warum? Lust richtet sich immer erstmal nach der Motivation, was wir gesagt haben, und auch nach dem Genuss. Und wenn du keinen richtigen Genuss davon hast, dann sagt das Gehirn abends, ach nee, das jetzt auch noch, guck dir Netflix an, hast deine Ruhe, geh schlafen.
Und dazu kommt, anders als bei anderen Dingen, wenn man lange, du verbesserst dich immer, wenn ich Quatsch erzähle, wenn man lange Sex nicht gehabt hat, ist es nicht so wie mit anderen Dingen, dass man sich darauf freut, sondern man kann es sich im wahrsten Sinne des Wortes abtrainieren, oder?
Yes, das ist, glaube ich, auch von der Natur ganz gut eingerichtet. Ich frage ja auch die Menschen dann haben sie zuletzt Sex gehabt, dann höre ich manchmal, ja, vor 2-3 Jahren, aha, wie sind die, ich frage immer nach den Fantasien. Und ich weiß auch, wenn man lange keinen Sex hat, hat man meistens gar nicht so viel Fantasien, außer man möchte immer. Aber man kann sich's genau, wie du sagst, abgewöhnen. Und dann ist ja auch Fantasie ist so wichtig, weil es immer der Spiegel des äußeren Erlebten, also das Innere und der Spiegel, was erlebst du. Und ich sage immer, dann fangen wir jetzt an mit der Therapie. Bitte wundern sich nicht, wenn ihre Fantasien auf einmal anders werden. Warum? Weil du durch diese Art von Sexokorporell-Therapie, die ich mache, fängst du an, den Körper anders einzusetzen, du atmest anders. Das heißt, du fängst an, anders wahrzunehmen, und das ist einzig das Wichtigste, du fängst anders an zu spüren. Ich frage die auch, wie fassen sie sich an? Dann höre ich immer, ja, normal. Halt, habe ich gesagt, normal, was heißt das eigentlich? Das? Genau, es gibt, wir sind nun alle keine Berührungskünstler, muss man sagen, aber wir können es lernen. Und allein, ich mache manchmal so Aufgaben, sage, jetzt wissen wir was, jetzt wir fangen mal harmlos an, wir mögen die Augen immer so ganz groß. Einer legt sich mal auf den Bauch, der andere fest mal an, am Rücken, 5 Minuten, dann wird gewechselt.
Während du dabei bist?
Nein. Also wir machen die zu Hause, zum Schularbeiten zu Hause. Ich erkläre aber gar nicht, warum.
Lustig.
Und dann sage ich immer so, wissen Sie, was entscheidend ist, dass Sie ihren Mann so berühren, dass Sie selber das schön finden. Und dann bitte nicht, also ich sage immer so, auch mal Bikinizone erstmal auslassen. mein Hauptwort ist immer absichtsloses Berühren, weil ich höre das ganz oft, ja, das kenne ich schon, dann sagt er oder sie, soll ich dir mal eine Massage geben, dann weiß ich schon genau, wo das wieder enden soll. Das will ich aber nicht, weil ich schon weiß. Also sagst du mal, okay, mach's mal anders, berühre doch einfach mal. Und das ist das, was wir vorhin meinten, Lars, man verliert sich so, und zwar nicht dieser Kuss rechts und links, ja, tschüss dann, ja, gute Nacht dann, hab dich lieb, ich dich auch, rechts, link, umgedreht, fertig und schnarchlos. Sondern es geht so um dies, ich sag mal, körperliche Kontaktpunkte. Das ist doch mal wieder anders, wenn du die nicht wie Tante Tille auf die Wange küsst, tschüss, Schatz, sondern du guckst mal wieder anders hin und du packst mal anders an. Ich hatte neulich einen Herrn, das habe ich ja neulich dir auch schon gesagt, der sagt, ja, sie haben gesagt, ich soll absichtlos berühren, habe ich auch ein bisschen hier gekuschelt und dann ist sie dann eingeschlafen. Jo, war ja auch nett. Ich habe gesagt, das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ja, aber so war es ja nicht gedacht. Ich sage, klar, verstehe ich. Und diese körperlichen Kontaktpunkte, das heißt, dann bist du auch mal ein bisschen bewusster. Dann fährst du vielleicht mal einen Po an, sagst, oh, fühlt sich gut an. Weißt du, es ist nicht plump gemeint, sondern es ist einfach, dass du mal wieder ins Tun kommst. Sex ist ein Tu-Wort.
Es ist so ein bisschen, dann vielleicht vergleichbar mit Sport, ne? Man kann nicht erwarten, wenn man 3 Jahre kein Tennis gespielt hat, dass man auf den Platz geht und dann das Spiel 6-0 gewinnt.
Absolut. Ein Aufschlag nach dem anderen, der reinfegt. Nee, ich glaube
aber
auch.
Aber was ist dann schon? Dann ist es ja schon so, wenn man jetzt für alle die da Thema haben, sagen so, du hast mir diesen schönen Satz gemacht, den ich mir immer gemerkt habe, use it or lose it.
Ja.
Das heißt, eine Regelmäßigkeit ist in Sachen Sexualität schon wichtig.
Naja, sag mal so, wenn du möchtest, dass du von mir aus muss gar keiner Sex haben. Und im 21. Jahrhundert ist fast erstaunlich, dass sie alle noch Sex haben bei dem Stress. Klar. Aber wenn du sagst, wir als Paar wollen auch körperlich bleiben, und dann muss man auch darauf achten, dass ich habe ja auch viele ältere Menschen, dass man sagt, so die Art von Sex wird ein bisschen anders. Der Fokus ist vielleicht nicht mehr so auf die Optik, sondern auf den Moment und des Spürens. Weißt du, früher hatte der ein Sixpack und ich war hin und weg. Jetzt hat er vielleicht Onepack, aber es fühlt sich herrlich an und ich kann mich daran kuscheln. Und daraus, weißt du, wenn du dich wohlfühlst und dich da entspannen kannst, dann kann sich daraus eine sehr gute Erregung entwickeln. Nicht aus einem Stress, von wegen, ich mache die Augen zu und los, schnell und dann ab und dann gibt es zu Tatort.
Aber das musst du jetzt mal erklären, was ich einzig verstehe und was viel mit vielen auch Freunden ganz offen diskutiert, Freundinnen ganz offen diskutiert habe. Wir nehmen uns doch für alles. Wir haben für alles Zeit. Wir telefonieren, wir kümmern uns um die Kinder. So,
wir machen
und
Sport.
Wir machen Sport, machen alles. Wir pressen alles rein in den Tag.
Ja.
Erwiesenermaßen, man möge mir widersprechen, ist Sex, also aus meiner Erfahrung, eine Sache, die unfassbar viel Spaß macht, unglaublich glücklich macht, unglaublich schön ist.
Ja.
Aber gerade dafür haben wir dann am Ende keinen Sex, weil wir halt so viel andere Dinge machen. Was ist in unserer Priorisierung, was läuft da falsch?
Genau richtig, das ist genau, manchmal sitze ich auch mit den Paaren und sage so, jetzt möchte ich mal hören, wann sie sich wirklich sehen. Wir haben eine Zunahme dieser Bildschirme und ich schwöre es dir, nicht weil ich eine alte Wursthaut bin, sondern es ist so, es nimmt ganz viel Aufmerksamkeit. Ich sag auch wirklich, ich frage mich richtig, ich sag so, wie stelle ich mir das jetzt vor? Telefon, ja, liegen Telefon auf dem Schoß, daneben das Computer und dann noch der Fernseher. Lars, es macht wahnsinnig viel von der Aufmerksamkeit und die Prioritäten, es geht erstmal alles wichtig. Gut, die Kinder ist klar, ist immer das Wichtigste. Also für mich war es immer das Wichtigste. Der Job, die Kinder, dann hast du vielleicht noch Eltern, um die sich kümmern musst. Dann hast du einen Sport, du möchtest aber auch zum Yoga und du möchtest zum Kegelclub alle 9 und zum Fussi musst du auch und dann holst du die Kinder noch ab und trinkst dann noch ein Bierchen. Es ist alles viel wichtiger. Aber das ist eben das, ich habe ja auch
Paar. Warum? Warum ist alles wichtiger als Sex?
Weißt du, warum ich glaube? Weil der Genuss nicht mehr so ist, weil die sich nicht mehr genug kümmern und eben alles wichtig ist, das muss man machen, weil sie davon ausgehen. Und das ist eben der Trugschluss. Ach, das läuft doch automatisch. Wieso es muss doch laufen? Und es tut es nicht. Mhm. Es gibt ja Paare.
Wenn man nichts dafür tut.
Ja, wenn man nichts tut. Lass mal ein Bild aufmachen, wie ein Garten. Wenn du für deinen Garten nichts tust, du hast Geld ausgegeben, hast da selber noch rumgegurkt und immer eingepflanzt und gemacht und getan und denkst, schön, prima, das ist es jetzt. Ich guck hin und der geht dir ein.
Ja.
Und so ist es wirklich auch mit der Sexualität oder mit der Körperlichkeit. Also wenn die sagen, nee, es ist fein, wir haben alles gehabt und wir sind so miteinander happy, ist gut. Es ist ja vollkommen, die sehe ich ja nicht, die Leute.
Ist auch, würde man sagen, fair enough, wenn jeder macht.
Das finde ich auch, das soll jeder machen.
Aber trotzdem, das verstehe ich nicht, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesagt habt, eine Möglichkeit ist, man sagt sich, also es gibt ja Paare, die sagen, mittwochs gehen wir immer.
Ja.
Ins Theater, Donnerstags oder jeden zweiten Freitag gehen wir essen. Wieso sagt man dann nicht auch, wäre es nicht das einfach so, sagen so, und in meinem, warum denn nicht? Ja. Sonntag nach dem Tatort.
Wunderbar.
Ist immer
Sex.
Sex.
Ja, ist nichts gegen zu sagen. Es ist so, also Paare, die unter Druck sind. Und wenn du denn noch sagst, das müssen sie so machen, dann ist der Druck so, dann hat sie schon Angst, es ist Sonntagabend oder er denkt schon, oh Gott, okay, Sonntag muss ich meinen Mann stehen, wenn das nicht funktioniert. Das hat ja mit der Lust, hat nicht nur mit dem Genuss zu tun, sondern wie weit funktioniere ich? Und es verändert sich ja auch die Funktionalität der Sexualität, wenn du dich da nicht drum kümmerst. Das ist ja gar, weißt du, du hast mit Sex mit 50, 60 ist anders als mit 25, 30, wo du mal eben mitmachen kannst und du hast deine Gratis-Erektion, sie braucht noch gar nicht mal die ganz große Lust zu kommen, ist trotzdem feucht genug, also jetzt mal auf Deutsch gesagt. Mhm. Das ist ja noch was anderes. Aber wenn das auch noch erschwerend hinzukommt, dann bist du eher in der Vermeidung. Und dann kommt so eins zum anderen. Dann, und weißt du, was ganz schrecklich ist? Die Leute fassen sich dann überhaupt nicht mehr an. Weil wir hatten ja vorhin das Beispiel, dass man mal dieses, dass man mal ja körperliche Kontaktpunkte setzt, ja. Aber die gewöhnen sich ab, sich anzufassen. Wenn die Kinder noch im Haus sind, wird ein bisschen gekuschelt. Die meisten haben noch einen Hund. Ich frage ja immer so, wie wird der Hund begrüßt? Oh, der kommt von Weiden und der ist so süß. Und ihre Frau, na Tag, was gibt's Neues? Und es ist immer so. Also gut, bei den Menschen, die ich bei mir sehe. Die bei den anderen alles super läuft, die sehe ich ja nicht bei mir, Lars. Aber es sind so profane Dinge, wo ich sage, so, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt machen wir mal was anderes. Ja, dann weiß ich schon, nee, ich sage, machen wir mal anders. Zweimal die Woche ein Paarabend. Und dann, oder einmal die Woche ein Paarabend. Und einer ist zuständig für den Termin, der flitzt mit dem Terminkalender und der andere überlegt sich was. Das kann jetzt nicht immer zum Yogakurs zusammengehen und zum Töpferkurs, sondern auch mal sagen so, du bist für die Räumlichkeit zuständig, fürs Licht, für alles bist du zuständig. Und dann wechselt das mal. Und dann kann man auch sagen, so, heute machen wir mal eine kleine, sage ich immer, mein liebstes Ölmassage. Was, es geht eben darum, Nähe aufzubauen und Emotionalität. Und wenn ich frage, was sie da genau machen lassen, das sagt mir ganz viel, weil die meisten, was ich schon sagte, haben immer so ein Schema, wie es funktioniert. Und dann ist es immer so, manchmal ist es so, dann sind die, das funktioniert, du weißt, wo du drehst, deine Knöpfe, weißt du. Aber das ist oft eine Sexualität, die, wenn du dir vorstellst, dass jeder auf seiner eigenen Insel sitzt, hat so quasi gegenseitig Masturbationshilfe, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Nur das ist nicht die Nähe und der Genuss, der da auftaucht. Die Nähe, die du generieren kannst bei der Sexualität, was wir auch wollen. Ich frage ganz oft, warum haben sie denn Sex? Hä? Das ist eine Frage, wieso? Und viele höre ich, ja, ich möchte die Nähe, ich möchte gesehen werden, ich möchte ja auch mich beweisen, dass wir uns lieben.
Aber sagen die Leute, wenn du mich jetzt fragen würdest, warum möchten sie gern Sex haben, dann würde ich sagen, weil es ja unglaublich Spaß bringt.
Ja,
also du. Aber das ist es, also nicht, ich würde nicht sagen, weil es dazugehört. Also es gibt ja viele Sachen, die zum Leben gehören.
Ja.
Also zum Beispiel, nehmen wir ein einfaches Beispiel, Kaffee trinken gehört für die meisten Menschen auf dieser Welt dazu, zum Leben.
Ja.
Ich trinke trotzdem keinen Kaffee,
ja,
weil ich keinen Kaffee mag.
Okay.
Das ist der einzige Grund. Ich esse kein Fleisch, weil ich kein Fleisch mag. So, wenn ich jetzt Sex nicht mögen würde, würde ich darauf verzichten.
Okay.
So what?
Ja, klar.
So. Ist aber das ist doch die einzige Argument ist doch, es macht, deshalb verstehe ich nicht, dass so viel damit das nicht machen, dann nicht mehr machen, wenn man sagt, hey, ist eine Sache, die Spaß macht, wie Tennis spielen, wie tausend andere Sachen, you name it. Das erklärt sich mir nicht. Das ist sozusagen für einige nur so, ist es, ja, es muss irgendwie, es gehört irgendwie zu so einer Ehe dazu oder zu einer Partnerschaft.
Aber das ist so, da muss ich jetzt ausholen, Lars, das hat natürlich damit zu tun, wie ich Sexualität gelernt habe. Wie bin ich aufgeklärt? Mhm. Wie habe ich Sexualität wirklich gelernt? Habe ich gelernt, ich mag mal ein Beispiel auf für meine, was ich ganz oft höre bei meinen Frauen, die in der Praxis sind. Ja, zu Hause wird das nicht groß geredet. Glaub nicht, dass das inzwischen ganz anders ist. Da war das eher so ein bisschen peinlich und die haben auch nie gesehen, dass die Eltern sich mal küssen und meinen umarmen und haben Sexualität so wirklich nicht gelernt. Die haben sich vielleicht auch gar nicht richtig angefasst. Das machte man nicht so wirklich. Die Jungs, das ging ganz schnell. Diese typische Rubbeltechnik von wegen Spitze des Eisberges, ging ja alles. Mhm. Aber dass man sagt, Mensch, das ist in Ordnung, mach die Tür zu, mach's in deinem Zimmer, ist alles fein. Das haben die alle nicht gelernt. Und jetzt haben wir ja nochmal eine Zeitenwende. Jetzt haben wir mit jungen Leuten zu tun, Lars, die das auch nicht lernen. Weißt du, wir hatten ja noch so eine Spürgeschichte oder so einen Spürspaß, wenn du sagst, meine Kollegin immer, wir haben erstmal geküsst, wir haben uns verabredet, dann hat man irgendwie ein bisschen geküsst im Kino, so all das. Heutzutage ist es ja was anderes, da trifft sich Nele und Noah im Kino und dann gehen die nach Hause und dann denkt er so, jetzt muss die aber das und das alles ja machen. Weil die Kinder fangen ja an mit 12 mit Pornografie, was bedeutet denn das? Und mit 18 haben sie vielleicht, 17, 18 haben sie ihr erstes Mal. Da fangen die nicht an zu denken, oh Gott, das fühlt sich jetzt gut an. die haben die Bilder natürlich im Kopf. Mhm. Wie sollen sie es anders haben? Jetzt muss man dies machen. Jetzt, dann müsste ich ja, dann musste ich aber das und ich müsste ja eigentlich einen riesen Pornopenis haben. Oh Gott, das ist ja peinlich. Und die jungen Frauen, das sehe ich ja in der Praxis, die haben teilweise gar keine Lust mehr. So junge Mädchen, da sage ich, ja, ich weiß gar nicht, was sollen wir denn alles? Weißt du, heutzutage können die alles sollen und sie oder alles wollen und alles sollen. Die wissen gar nicht mehr, was sie alles wollen. Und das verunsichert die. Und dann heißt es, ich kriege Fragen, das glaubst du gar nicht. Die sagen, sagen Sie mal, haben Sie vielleicht irgend so eine Sedierungscreme für einen Analsex? Sag bitte. Ja, das wird heutzutage mit erwartet. Darüber Wahnsinn. Reden wir. Ja, so
mit,
darüber
mit erwartet, reden.
Ja, okay, mit erwartet. Und die, dass die irgendwie durch diesen Druck, was sie alles machen sollen, keine Lust haben. Okay. Ich meine, Lars, das verstehe ich auch. Und die Jungs genauso. Die kommen alle viel zu früh, weil die sich das so antrainiert haben. Das ist eine Konditionierung des Gehirns. Die haben da echt Riesenprobleme und es bleibt die Lust auf der Strecke.
Und über all das sprichst du in diesem wunderbaren Podcast. Du musst noch mehr natürlich erzählen, weil wir kommen schon fast wieder zum Ende. Wir sind ja doppelt so lang wie euer Podcast, also immerhin. Ja. Aber du musst noch mal erklären, was ist denn jetzt, was hat das denn alles mit dir gemacht, der Podcast? Ja. Du warst dann einen großen Auftritt, unter anderem bei 3 nach 9. Ja. Ich glaube, irgendwie bei YouTube über 1 Million Mal und noch mehr gesehen. Ich weiß
zwei,
nicht.
Ich bin jetzt, ich habe 2 Millionen Klicks. Die Talkshow war 1,1. Ich hatte noch im Südwestrundfunk einen, aufgrund der Talkshow und auf das Podcast, eine Einladung. Das war so ein heißer Sommer. Ich denke, was tue ich? Fahre ich jetzt nach Mainz? Da war ich noch nicht sonntags morgens.
Südwestrundfunk, super Sender. Ja,
ja, das ist wirklich gut gewesen. Und da habe ich jetzt die 2-Millionen-Grenze geknackt und denke, whoops. Und das war ein langes Gespräch, 35 Minuten. Das ist ja für YouTube viel. Ja, das
und
war toll.
Und dann das Buch und so. Das heißt, du bist jetzt von der Sexualtherapeutin, die eigentlich im Wesentlichen das eigene Umfeld und die Patienten kann, zu einer Sexualtherapeutin, die weit bekannt ist. Wie hat das dein Leben verändert?
Also für mich persönlich gar nicht so viel. Ich hab wirklich, die Praxis läuft toll, das ist großartig. Mhm. Ich habe sehr viel auch, ich habe Damen oder Herren auch oft ein bisschen aus dem Ausland, das ist auch wunderbar. Aber sonst hat mein Leben sich persönlich gar nicht so verändert, weil ich bin ja immer so ein Arbeitstier gewesen. Also ich arbeite viel, viel mehr. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich nochmal so viel arbeite, aber es bringt mir unheimlich viel Spaß. Und wenn ich jetzt, wir haben ja das Buch gemacht, das weißt du ja, Sex ABC für Spaß in besten Jahren, mit Hajo zusammen, der schreibt das ja wunderbar. Das ist ja das Beste für den Podcast. Aber ich habe mich jetzt auch nochmal aufgemacht, ein neues Buch zu machen. Wow. Und zwar, das wird heißen, The Age of Sex. Und da geht es Generations, was wir angedeutet haben, über die verschiedenen Generationen, weil ich das so wichtig finde. Und wir haben junge, alte, alt-alte, weil es hat sich so verändert. Weißt du, wenn wir jetzt so 50 plus haben und ich sage dir, das hat eben mit dem Podcast zu tun. Das war immer diese Situation von wegen, ach nee, sage ich nicht. Jetzt kommen die an und sagen, wissen Sie was? Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet und wir wollen noch mal ein bisschen aufmachen. Ich sage, ich weiß denn schon, was Sie meinen. Ich sag, was meinen Sie denn? Ja, also wir haben über Polyamorie mal nachgedacht. Und muss man sagen, das ist ein großes Thema. Also das könnten wir die Sendung sprengen. Oder ich möchte gerne mal zum Swingerclub. Können Sie das mich mal meinem Mann erzählen? Ich sage, nee, das können wir zusammen zu dritt hier besprechen, aber nicht alleine. Das kann nicht so. Aber die haben überhaupt die Idee, dass sie mehr machen. Die trauen sich mehr. Und ich finde, das ist doch so eine tolle Botschaft. Die Leute trauen sich mehr zu und denken, ach Mensch, da ist noch viel mehr. Weil es wird ihnen ja auch einfacher gemacht. Weißt du, es gibt die Podcasts, die können sich informieren. Und wenn die gut drauf sind mit 50 plus, ja, dann haben die ja, wenn sie Glück haben, noch 20, 30 Jahre vor sich. Und Sexualität, das ist ja das Tolle. Oder auch Zärtlichkeit und Hautkontakt und all das. Das ist ja immer, weißt du, wir wollen immer Zärtlichkeit und das hat ja kein Verfallsdatum.
Und man kann einfach, das ist ja das Verrückte, das ist so ähnlich wie bei anderen Podcasts, wo man dann wirklich auch bei euch einfach unglaublich viele Dinge lernen kann und im Zweifel gar nicht mehr zur Therapeutin muss.
Gut, dass du das sagst, das höre ich immer wieder. Das ist auch so, die können sich ja so informieren überall. Aber dann, ich meine, das, wie gesagt, liegt wahrscheinlich so am Alter, aber ich, und das höre ich, die kommen dann an und sagen, ach nee, ist schön, analog. Also Körperlichkeit, wir können ja alles, heutzutage ändert sich auch für uns Therapeuten so viel durch KI, durch dieses Internet und Website müssen ja ständig neu sein. Aber eins, und das ist das Schöne, wird sich so ja nicht ändern, die Analogie, das, weißt du, das Analoge mit den Menschen, ich sitze ja mit denen, ich gucke die an, ich sehe genau, wie gucken die mich an, wie halten sie die Schultern, wie gehen die. Das kann ich natürlich viel besser spüren. Und manchmal weht mich regelrecht was an. Dann sage ich, wissen Sie, wir müssen mal eben Stopp machen. Wir sind ja heute die dritte oder vierte Stunde da. Ja, heute ist was anderes. Es weht mich hier was an. Ich sage es dann auch so. Dann haben die manchmal, oder oft sagen die, ja, das stimmt. Es hat sich das und das geändert. Wollen wir erstmal, ich frage auch manchmal, wie ist es aktuell? Wollen wir erstmal über Aktualität sprechen? Wir haben ja unser wir haben ja uns immer einen Auftrag, aber wir machen, reden auch über Zwischenziele und wir reden darüber, was gerade aktuell ist. Manchmal kommen die an, ich merke sofort, dass da was anderes ist. Und Lars, das ist doch erhaltenswürdig, dass wir als Menschen, meine Sexualität möchte ich doch auch mit Menschen haben. Absolut. Und ich möchte da den Austausch haben. Und ich glaube, das ist toll, dass wir das
Wie lange haben. Sind die Leute bei dir? Ich habe eine Freundin, die Psychologin ist und sagte, sie hat auch Patienten, die sind seit 8 Jahren dabei und sie glaubt, die wird den Rest ihres Lebens bei ihr sein. Ja. Und es gibt welche, die nach 10 Sitzungen gehen und dann geheilt, aber die dann aber so in ein normales, wie lange so ist so bei dir von bis?
Also ganz, ja, von bis. Ich habe manche Klienten, die sind wirklich schon bestimmt 4, 5 Jahre da, auch jüngere. Und dann sehe ich die manchmal, dann läuft das gerade gut. Und dann rufen die ganz süß an und sagen, Mensch, ich habe mal wieder eine Frage, ich brauche das mal wieder. Und dann sage ich, klar, kommen Sie mal. Und das ist über Jahre. Oder manchmal, ich habe auch jetzt, wenn wir jetzt fertig sind, habe ich mehrere, auch neue, die sagen, nee, ich möchte mich erst mal ein bisschen informieren. Mhm. Ich wollte mal hören, was so Neues gibt. Mal gucken, was die mitbringen. Mhm. Manche möchten auch nur ihr Gewissen entlasten, weil denen was passiert ist, wo sie sagen, kann ich mit niemandem drüber sprechen.
Also da geht es tatsächlich auch rum, also ich hab ein Verhältnis mit jemand anders, ich habe mit jemand anders Sex gehabt, so okay.
Klar, so der kleine, weißt du, der kleine dann, Hunger zwischendurch, das passiert natürlich oft. Okay,
da geht's dann mehr so ein bisschen so Beichtstuhlmäßig.
Ja, oder ich habe auch einige Menschen, die von weit her kommen, die kommen dann als Dame, obwohl sie, also die wollen einfach mal den Geschlechter ändern und möchten gerne mal da sitzen. Und die machen sich vorher fertig, die gehen, ziehen sich auf der Autobahn um, schminken sich und kommen dann als Frau. Ich weiß auch gar nicht, wie die als Herren aussehen. Und da sage ich, ja, warum jetzt ich? Und so, nee, ich möchte mal gucken, wie ich wirke und ich möchte gern das alles mal loswerden. Krass. Ganz wichtig, das ist natürlich, dass man denen den Raum gibt, ist ganz extrem wichtig.
Wann erscheint das neue Buch?
Am 28. August.
Oh, das heißt, es ist schon fertig?
Ja, ich muss es jetzt nochmal redigieren, aber dann geht's in Druck.
Da sind wir, dann bist du wieder, bist du sowieso permanent herzlich eingeladen.
Ach, danke.
Wunderbar, 100. Worum geht's in der 100. Folge?
Wir waren ja damit in Essen, bei der Funke, und da haben wir einen Frühlings-Podcast gemacht. Und so habe ich gesagt, lass uns mal wieder zwitschern. Weil du wirst es wahrscheinlich wissen, du bist ja auch so naturverbunden. Bei den Vögeln ist es immer nur die Herren, die zwitschern. Und das fand ich ja interessant. Okay. Ja, und da habe ich gesagt, jetzt legen wir mal los. Und da hat sich das so entwickelt, wir hatten ein sehr nettes Publikum.
Und was heißt das jetzt? Also heißt das...
Mal wieder back on track, was wir vorhin die ganze Zeit besprochen haben. Jetzt ist ja Frühling, es ist wieder Helligkeit. Können wir uns mal wieder besser fühlen? Können wir mal, ich meine, muss man auch ganz ehrlich sagen, es sind die schrecklichsten Zeiten seit vielen, vielen Jahren. Genau. Nicht nur Corona, sondern Krieg, und das alles, macht wirklich wahnsinnig Angst. Aber wie gesagt, trotzdem ist Frühling und trotzdem haben wir endlich mal wieder Licht und Sonne. Und wir sind Menschen, wir wollen berührt werden, wir wollen uns austauschen. Weißt du, wir sind ja alle Bindungstiere auch. Mhm. Und das habe ich so zum Anlass gemacht. Ich habe gesagt, lass uns mal so eine Frühlingsfolge machen. Aber was süß war, das haben wir gemacht, das war ein sehr nettes Publikum. Und dann haben wir natürlich Fragen noch rangehängt. Und dann sagt der Harry immer, lass uns mal, ich frage für meinen Freund Lars. Und dann irgendwann hat jemand aus dem Publikum gesagt, wer ist denn immer Lars?
Und das ist das Problem. Jetzt weiß man es. Katrin, vielen Dank.
Oh, es war nett. Vielen Dank, Lars.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.